Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Thüringen TV, einer Gemeinschaftssendung der Regionalsender im Freistaat. Die heutige Sendung beginnen wir mit einem kurzen Beitrag von Bad Berka TV. Alle 3 Jahre steht mit der E-Marke-zertifizierten Touristinformation ein Prüfverfahren an. In diesem Jahr durfte sich die Einrichtung in Bad Berka wieder unter Beweis stellen. Inkognito wurde die Touristinfo durch Prüfer des Deutschen Tourismusverbandes beurteilt. Mit einem guten Ergebnis, das vergleichbar mit dem Thüringer Landesdurchschnitt ist, hat sich die Bad Berka Touristinformation die E-Marke für die nächsten 3 Jahre gesichert. Am 16. März wurde die E-Marke offiziell an die Touristinformation Bad Berka übergeben.
Ulrich Bachmann, Leiter der Touristinformation Bad Berka und der erste Beigeordnete der Stadt, Udo Nauber, nahmen die E-Marke von Christiane Lögering entgegen. Sie ist eine lizenzierte Prüferin der E-Marke in Thüringen und hatte im Vorfeld die Touristinformation Inkognito geprüft. Mit der E-Marke würdigt der Deutsche Tourismusverband die hohe Qualität der Tourismusinformationen. Das bekannte rote Hinweisschild mit dem charakteristischen I steht bundesweit für geprüfte und besonders leistungsfähige Touristinformationen. Im Rahmen des Zertifizierungsverfahrens überprüfte der Deutsche Tourismusverband zunächst die Erfüllung von 14 bundesweit einheitlichen Kriterien. Diese betreffen unter anderem die infrastrukturelle Ausstattung, eine gute Ausschilderung auf den Zufahrtswegen, die Qualifikation der Mitarbeitenden und die Servicequalität. Nach erfolgreicher Vorprüfung folgte ein anonymer Qualitätscheck vor Ort. Dabei wurden insgesamt 40 detaillierte Kriterien bewertet. Die Prüferin nahm unter anderem die Außenanlage und die räumliche Ausstattung der Touristinformation genau unter die Lupe. Ebenso geprüft wurden das Informationsangebot zu Bad Berka, zur Region und zu Veranstaltungen sowie die Qualität des persönlichen Services. In allen Bereichen konnte die Touristinformation Bad Berka überzeugen und erzielte somit ein sehr gutes Gesamtergebnis. Somit ist eine weitere Voraussetzung zur Reprädikatisierung Bad Berkas als Kurort mit Heilquellenkurbetrieb und zur Neuprädikatisierung als Kneippkurort erfüllt. Die erste E-Marke wurde 2007 an die Touristinformation Bad Berka übergeben.
Nach jahrelanger Planung und Sanierung erlebt der Dorfteich des Ortsteils Liebstedt in der Weimarer Landgemeinde im Tal Weinstraße seinen ersten Frühling. Die Kollegen von Salve TV haben sich im folgenden Beitrag mit dem Ortschaftsbürgermeister über Herausforderungen bei den Bauarbeiten und darüber, wie das Gewässer als Treffpunkt im Ort genutzt werden soll, unterhalten. Endlich feiert der renovierte Dorfteich in Liebstedt seinen ersten Frühling.
Man kann hier grillen. Man kann sich hier auf den Platz hinsetzen, kann ein Buch lesen. Die Jugend wird sich hier sicherlich auch niederlassen. Die Kinder können hier spielen. Hier oben ist eine riesengroße Libelle aufgebaut, dass die Kinder drauf spielen können. Es gibt hier diverse Sachen, Sitzsteine, Sitzgelegenheiten. Es sind Stämme in den Bachlauf gelegt worden. Aber wenn das dann mal oberflächlich läuft, können die Kinder drinnen spielen. Es soll noch eine Waldschenke wiederhergestellt werden. Die stand schon da, die haben wir aber weggeräumt durch die Baumaßnahmen. Die soll aber jetzt im Frühjahr wieder aufgestellt werden.
Ursprünglich wurde der Teich für die Ordensburg angelegt, um Fische zu züchten und die Pferde zu baden. Bereits 1968 wurde der Teich saniert.
Er wurde ausgeschachtet, es wurden rundherum Mauern gesetzt. Und um die Wassermenge zu erhöhen, das Problem war, dass dabei damals aber die wasserundurchlässige Schicht, die Lehmschicht, durchtrennt oder durchstoßen wurde und jetzt über die Jahre der Teich undicht war. Also das Wasser ist quasi nach unten gesackt.
Dies führte dazu, dass in wärmeren Jahren der Wasserstand des Teiches auf bis zu 80 cm absank. Außerdem stellte der undichte Teich ein Problem für geplante Straßenbauarbeiten dar, weshalb eine Sanierung notwendig wurde. Nach Verzögerung bei der Bewilligung der Fördermittel und aufgrund schlechten Wetters verzögerten sich die Baumaßnahmen erheblich.
Und dann haben sie angefangen, halt wie gesagt, den Schlamm auszuheben aus dem Teich. Und dabei wurde festgestellt, dass der Schlamm eigentlich der eigentliche Boden im Teich war, der halt um ca. 1 Meter durchnässt war. Wo der ganze Dreck raus war, war das Problem, dass man dann festgestellt hat, dass die Wände, die 1968 damals gesetzt worden sind, keine Gründung, keine richtigen Fundamente hatten, sodass quasi die Fundamente alle im Freien waren. Und wir mussten dort dann umdenken und eine andere Technologie bzw. ein anderes Erscheinungsbild herstellen, weil die Wände keine Standsicherheit mehr hatten. Weil eigentlich sollten die Wände nur oberflächlich die Mauerkrone abgetragen werden und die sollte saniert werden und unten im unteren Bereich sollten sie nur verputzt werden. Das Problem war, da ging es hin und her, wie könnte man das alles gestalten. Da gab es auch bautechnische Probleme mit der Standsicherheit, wenn man Gerüst reingestellt hätte, weil der Deichboden ja trotzdem immer noch nass war und schwammig. Musste man auch gucken mit der Befahrung. Der Bagger war auch zweimal drinnen versunken im Schlamm bis zum Fahrerhaus. Also da hatte man schon tüchtig Probleme. Und wir haben uns dann für die Alternative entschieden, das Ganze rundherum anzuböschen wieder, wie es halt früher mal war, und mit Lehm auszugleiten und dann als Deckschicht diesen Kies aufzutragen.
Der Teich wird aus einer 200 Meter entfernten Quelle gespeist, die allerdings in wärmeren Jahren versiegte. Doch auch hier gibt es bereits Lösungsansätze.
Ja, es sollen wahrscheinlich mal noch zwei Einläufe für Regenwasser gebaut werden oder mitgestaltet werden, wenn die Straße so weitergeht. Wenn der Straßenbau gemacht wird, denkt man darüber nach, dass man da vielleicht mal so flächig irgendwelche Dachrinnen anschließen könnte, dass man das umgeht, dass dann von dort Oberflächenwasser mit zufließt.
Vom Zufluss ist aktuell noch nichts zu sehen, aber...
Das fließt jetzt schon zu. Das Problem ist halt, dass ja die Kies- oder Schotterschicht ungefähr 30 cm stark ist. Und das Wasser jetzt, das läuft ja jetzt nicht wie ein Fluss oder so oder wie ein großer Bach. Das läuft ja wirklich nur allmählich immer zu. Und deswegen haben wir das Problem, dass das jetzt gerade noch unten im Schotter, im Kies lang läuft. Also das ist jetzt nicht so, dass man es bis jetzt sieht. Das wird sich sicherlich, der Kies wird sich oder der Schotter wird sich zusetzen mit Dreck und Laub und so weiter. Und dann wird das auch oben drauf lang fließen. Dann sieht man es. Aber das wird noch ein bisschen dauern.
Die Baumaßnahmen dauerten bis zum letzten Spätsommer an. Gepflegt wird der Teich von der Gemeinde. In der Zukunft soll auch ein schwimmender Springbrunnen installiert werden. Außerdem soll das Gewässer auch Anglern zur Verfügung gestellt werden. Für den kommenden Sommer ist ein erstes Teichfest als Einweihungsfeier geplant, das langfristig regelmäßig stattfinden soll. Anlässlich des 80. Geburtstages von Renate Müller im vergangenen Oktober findet seit November bis zum 19. April eine retrospektive Sonderausstellung ihres Lebenswerks im Deutschen Spielzeugmuseum in Sonneberg statt. Das Team vom Südthüringer Regionalfernsehen war bei der Eröffnung dabei.
Ende Oktober 2025. Im Deutschen Spielzeugmuseum herrscht regsame Betriebsamkeit. Vom Coburger Designforum konzipiert, werden Vitrinen bestückt, Wände dekoriert und überdimensionale Spielfiguren platziert. Denn in wenigen Tagen ist es soweit. Dann wird hier die neue Sonderausstellung präsentiert. Und die ist der auch international bekannten Sonneberger Spielzeugdesignerin Renate Müller gewidmet. Der willkommene Anlass, der erst wenige Tage zurückliegende 80. Geburtstag der Künstlerin und die sich damit in ihrer Heimatstadt anbietende Retrospektive auf ein pralles und facettenreiches Lebenswerk. Geweckt werden die künstlerischen wie handwerklichen Talente der Renate Müller schon in frühesten Kindesjahren. Immer in der Spielwarenfabrik ihres Großvaters unterwegs, ist sie gefesselt von den Puppen und Plüschtieren und den ständig neu erdachten Modellen. Eine Leidenschaft, die sie ihr Leben lang nicht lassen will. Aber lassen wir sie doch selbst erzählen.
Es ging einem Fleisch und Blut über. Man ist halt in die großen, flachen Schanzen gesetzt worden. Haben gesagt, komm, Renatchen, geh her. Wir schaukeln dich ein wenig. Und haben mich zu den Puppen, die in den Packraum gebracht wurden, mit hineingesetzt und die Treppen runtergetragen. Und ich habe aufgepasst, wie die großen Holzwollballen die Treppen aufgekullert wurden. Später hat man ja dann einen Fahrstuhl. Als wir noch 72, hat mein Vater ja dann einen Fahrstuhl eingebaut. Aber ich durfte Schleifen mitbinden. Ich habe den Holzleim gerochen in meiner Nase und da habe ich heute noch Querverbindungen dazu. Oder ich durfte die Boller auf die Kasperpuppen mit draufkleben, die kleinen Bollerchen. Oder, ja, also das war einfach meine Kindheit. Ja. Ich konnte schon immer sehr gut malen. Mein Vater hat immer gesagt, man hat mit 2 Jahren schon erkannt, ob du eine Ente gemalt hast oder einen Teddybär. Also ich hatte wahrscheinlich aus der Familie her ein Talent mitgebracht. Und da war dann mein Wunsch auch gereift, dass ich mal Spielzeuggestaltung studieren will. Bei der Frau Häusler, die hat natürlich meinen ganzen Gestaltungslebenslauf oder wie man so schön sagt, Gestalterinnenlebenslauf sehr geprägt. Die hatte ja diese Ambition auch aus dem Bauhaus schon oder aus dem Bereich Kunstgewerbe oder Kunsthandwerk, die ihre Studierenden ja, auch so zu belehren, dass sie wussten, jedes Spielzeug muss so gut sein, dass es den Kinderhänden gerecht wird. Und habe dann Jahr für Jahr die ersten Studentenmodelle, ja, studentischen Handmuster in Kleinserienproduktion versucht umzusetzen, Maschinen organisiert, Material organisiert. Denn neben den Plüschtieren und Stofffiguren, die wir gemacht haben, war ja in dem Sinne das Material, was ich auf der Strecke therapeutisches Spielzeug und Rupfenfiguren gebraucht habe, gar nicht vorhanden.
Eine neue Produktlinie war geboren. Eine Produktlinie, die hernach, die zuerst die Verstaatlichung des unterdessen elterlichen Betriebes und auch die spätere Eingliederung als Betriebsteil 7 in das Spielwarenkombinat Sonny überlebt. Nicht so recht überlebt dabei aber die sprühende Kreativität der Renate Müller. Zu eng sind die Fesseln der Kombinatsstruktur.
78 bin ich dann bei Sonny raus. Und dann kam der Bruch, dass ich halt jetzt als Freiberufler arbeiten durfte. Und da kam auf einmal vom Stadtarchitekt von Erfurt das Ansinnen an mich, Frau Müller, wir haben uns umgehört, Sie sind die Einzige, die sich mit Spielzeug, Spieltherapie und Spielzeug für Behinderte auskennt. Sie bekommen den Auftrag für die Gestaltung dieser Schule oder Räumlichkeiten. Ich bin natürlich unbedarft hin, dachte, ich bekomme vielleicht einen Spielraum mit textilem Spielzeug, wo ich so ähnlich wie hier irgendwas realisieren könnte. Nein, ich sollte einen großen Spielplatz im Freiraum für die Körperbehindertenschule machen.
Und ihre Entwürfe überzeugen. Fortan entstehen landauf, landab Spielplätze made by Renate Müller. Bis zur Wendezeit. Dann gibt es keine Aufträge mehr.
Plötzlich war alles weg. Der letzte Auftrag wäre für die Villa Amalie, der Spielgarten, gewesen. Da hatte ich schon mit dem Projekt angefangen. Und da hieß es, alle Gelder sind gestrichen, gar nichts mehr da. Und dann plötzlich habe ich gesagt, ich habe keine Aufträge mehr. Ich ging einmal zur Nürnberger Messe. Und dort steht ein Japaner vor meinem Stand und sagt, oh, wo kommen die schönen Sachen her? Und da habe ich gesagt, ja, die mache ich jetzt wieder. Das ist mein Design aus den 60er, 70er Jahren. Und da sagt er, ich habe als Sonderpädagoge in Japan schon 12 Jahre mit denen mit großem Erfolg gearbeitet. Und wo kommen die her? Und ich sage, aus Sonneberg. Die habe ich über westdeutsche Kunden auf der Nürnberger Messe gekauft. Und keiner hat verraten, dass die aus Sonneberg kommen.
Es entsteht eine 17-jährige tiefe Geschäftsbeziehung, in deren Verlauf unzählige Japaner nach Sonneberg kommen. Das Spielzeug und das unverkennbare Design von Renate Müller werden international bekannt.
Dann plötzlich bekomme ich einen Anruf 2009 oder 2008 von einem Galeristen aus New York. Wir wollen Sie besuchen, wir haben Sachen eingekauft von Ihnen übers Internet. Jetzt haben wir erst auf der Design in Köln erfahren, wo die herkommen. Und wir sammeln die schon seit Jahren und wir wollen unbedingt mal nach Sonneberg. Und plötzlich ruft meine Schwiegertochter an, hier stehen zwei Amerikaner vor der Tür, die wollen dich sprechen. Da sind die von Basel hergefahren und ich habe es gar nicht gewusst. Und dann ging es so weiter, haben sie gesagt, und nächstes Jahr machen wir mit dir eine Ausstellung. 2010 im Oktober, zu deinem 65. machen wir eine Ausstellung in New York, in der Galerie Air 20th Century. Ja, und so war das mit New York. Dann kam die Anfrage von New York, unsere ganzen Künstler, mit denen sie weltweit zusammenarbeiten, sollen mal Entwürfe für Teppiche machen, jeder in seiner künstlerischen Handschrift. Die Auswahl fiel dann auf die zwei Teppiche, die ja auch in der Ausstellung zu sehen sind. Die wurden dann in Mailand bei der Firma Amini, das ist die führende Firma für Künstlerteppiche weltweit, wurden die von meinem A3-Entwurf auf eine große Tapisserie 1:1 vergrößert und in Nepal, in Kathmandu, geknüpft. Und an einem Teppich haben, also mit handgefärbter nepalesischer Hochlandwolle, haben dann zwei Männer an einem Teppich ein halbes Jahr geknüpft. Bei meiner ersten Ausstellung hat die Kuratorin vom Museum of Modern Art in New York, die Juliet Kinshin, kam in die Ausstellung und hat den Galeristen gesagt, diese Spielelemente möchte ich für die Century of the Child im MoMA im Jahr 2012. Und ein großes altes Nilpferd, ein Vintage-Nilpferd, was der eine Galerist übers Internet erworben hatte. Und das ist es lustiger wieder, um wieder auf die DDR-Zeit zu kommen. Diese Spielelemente habe ich im Jahr 84, 85 oder 86 fürs Pionier als Oberhof entworfen. Und diese Objekte standen in New York, die haben sie sich für die MoMA ausgesucht gehabt. Also so schließt sich der Kreis.
Und nun schließen diese Elemente zur großen Werksschau 60 Jahre Spielzeugdesign von Renate Müller damit auch wieder den Kreis. Von Sonneberg über Umwege nach New York und wieder zurück. Fast ein halbes Jahr haben nun die Gäste des Spielzeugmuseums Gelegenheit, Bekanntes von Renate Müller wiederzuerkennen, aber auch vieles von dem neu zu entdecken, was so hier noch nicht zu sehen war.
Wir machen eine kurze Werbepause. Bleiben Sie dran, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Bis gleich.
Therme heißt Wärme. Unsere Saunen bleiben geöffnet. Genießen Sie unverändert Heilung und Entspannung in der Toskana-Therme Bad Sulza. Alles bleibt auf und wir bleiben heiß.
Du willst den perfekten Sommermoment erleben? Dann entdecke das Altenburger Land und genieße den Moment. Deinen Sommermoment. Hashtag dein Sommermoment.
Willkommen zurück, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir setzen die heutige Sendung fort mit einem kurzen Beitrag von Bad Berka TV. Am 19. März füllten sich die Räumlichkeiten im Schloss Blankenhain für den 4. gemeinsamen Unternehmerstammtisch der Städte Blankenhain und Bad Berka. Die Veranstaltung war außerordentlich gut besucht und bot eine ideale Plattform für den Austausch zwischen Wirtschaft und Politik. In diesem Jahr auch wieder mit dabei war das Landratsamt Weimarer Land, die Wirtschaftsfördervereinigung Apolder Weimarer Land, das Jobcenter Weimarer Land sowie die IHK Erfurt.
Ein Unternehmerfrühstück ist ein etabliertes Networking-Format, das Unternehmern, Führungskräften und Wirtschaftsakteuren ermöglicht, sich in entspannter Atmosphäre auszutauschen, Kontakte zu knüpfen und Informationen zu regionalen Wirtschaftsthemen zu erhalten. Folgende Themen standen auf dem Programm: Was gibt es Neues in den Städten Bad Berka und Blankenhain? Welche Themen treiben Sie als Unternehmer um? Aus den Ergebnissen der letzten beiden Zusammenkünfte hatten die Veranstalter mehrere Impulsvorträge geplant. Gleichzeitig sollte das Unternehmerfrühstück Gelegenheit sein, sich näher kennenzulernen und auszutauschen. Begrüßt wurden die Anwesenden vom Gastgeber Jens Kramer, Bürgermeister der Stadt Blankenhain. Anschließend stellte er die aktuellen Projekte in Blankenhain vor. Danach übernahm Michael Jahn, Bürgermeister der Stadt Bad Berka, das Wort. Auch er stellte die aktuellen Projekte der Kurstadt vor. Über die aktuellen energiepolitischen Entwicklungen im Weimarer Land referierte Thomas Gottweiß, Mitglied des Thüringer Landtages und erster Vorsitzender der Wirtschaftsfördervereinigung Apolda Weimarer Land e.V. Mandy Zirk von der IHK Erfurt gab wertvolle Impulse zur klugen Planung der Unternehmensnachfolge. Über die Unternehmerfamilie Dr. Hepper, welches sich um Nachfolge, Führung und Unternehmensentwicklung kümmert, sprach Mirko Mückenheim. Der Geschäftsführer des Jobcenters Weimarer Land, Michael Leibrecht, informierte über Neuerungen in der Grundsicherung. Nadine Scharschmidt vom Landratsamt Weimarer Land, Amt für Wirtschaft, Kultur und Tourismus, gab ein Resümee zur Wirtschaftsförderung 2025 und einen Ausblick auf 2026. Nach den Fachvorträgen stand das Netzwerken im Fokus. Bei einem gemeinsamen Frühstück kamen zahlreiche intensive Gespräche zwischen den Unternehmern beider Städte zustande. Der direkte Austausch über die Stadtgrenzen hinweg wurde von den Teilnehmern sehr positiv aufgenommen. Das Unternehmerfrühstück findet jedes Jahr statt, abwechselnd in Bad Berka und Blankenhain. Im nächsten Jahr findet der Stammtisch dann wieder in Bad Berka statt.
Auch dieses Jahr müssen sich Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger in Gotha auf Einschränkungen gefasst machen. So sollen 22 Straßenbauprojekte in diesem Jahr durchgeführt werden. Darüber berichten unsere Kollegen von Ausgaben Freitag TV.
Ab dem Frühjahr und im Sommer müssen Autofahrer in Gotha mehr Zeit einplanen. Warum? Ganz einfach. Der große Baustellenmarathon steht vor der Tür. Und wie viele werden es in diesem Jahr? Mehr wusste Gothas Bürgermeister Ulf Zillmann.
22 Großbaumaßnahmen im Stadtgebiet im Jahr 2026. Letztes Jahr waren es auch 22.
Dass nicht alle begeistert von dieser Aussicht sein werden, war Ulf Zillmann bewusst.
Ich weiß, es gibt da immer viel zu meckern, wenn es um Straßenschäden geht, Baustellen geht, es wird dann mal gemeckert, Umleitung etc. etc. Ja, ich kann nicht alle Straßen machen, dafür fehlen tatsächlich die finanziellen Mittel. Es geht nur peu à peu.
Egal ob im Norden Gothas, im Süden oder der Innenstadt, keiner bleibt verschont. Los geht's im Norden, wo sich die Gotha Stadtwerke Energie an Straßen zu schaffen macht. Christopher Zick, Leiter der Straßenverkehrsbehörde, erklärte.
Im Bereich Gotha Nord, um das Wohngebiet, ich sage jetzt mal Hohe Straße, da werden viele verschiedene Baumaßnahmen erfolgen durch die Fernwärme. Das heißt, das ist der erste große Bauabschnitt für den Fernwärmeringschluss, den wir dort schaffen. Und zwar werden die ersten Maßnahmen im April beginnen. Und zwar im Bereich der Remstädter Straße, Schützenallee und Mosler Straße. Die werden nach und nach beginnen unter Vollsperrung und werden dann im Anschluss in der Hohen Straße enden. Von dort aus wird dann in verschiedenen Bauabschnitten die Hohe Straße unter Vollsperrung gebaut, bis an den Schützenberg heran. Der Schützenberg ist in diesem Jahr noch nicht betroffen. Die Maßnahme wird sich über das ganze Jahr ziehen, auf jeden Fall in der Hohen Straße. Der Schützenberg, Mosler Straße und auch die Remstädter Straße werden nach 3 Monaten beendet sein. Aber die Hohe Straße aufgrund der Länge und eventuell dann noch andere Versorgungsträger, die mit reingehen, Strom etc., wird sich bis Ende des Jahres ziehen.
Weiter in Richtung Zentrum wird eine bereits bestehende Baustelle wieder zum Leben erweckt. An besagter Stelle wird viel geschehen, so Christopher Zick.
Ja, die 21, das ist die momentan bestehende Maßnahme der Margaretenstraße. Die ersten Bauabschnitte sind ja jetzt schon erfolgt. Das ist jetzt der letzte Abschnitt von unserer, wir nennen sie immer Planstraße intern im Haus, weil die halt in Planung war. Zukünftig wird diese Straße aber auch Margaretenstraße heißen, so dass wir dann ab der Gartenstraße eine recht lange Margaretenstraße zur Verfügung haben, die dann im Grundeaufbau sich sehr verändert, Bezug nimmt auf Gehwege, die hergestellt werden, ruhenden Verkehr, der neu gestaltet wird in diesem Bereich, Grünflächen, die gestaltet werden. Also diese Straße wird nicht mehr annähernd so aussehen, wie sie momentan vielleicht noch im Gedächtnis war.
Nun dringen wir in das Herz der historischen Altstadt ein. Auch für den öffentlichen Personennahverkehr setzt sich Gotha ein. Überraschend davon war der Behörden leider nicht.
Stadtmitte, die Maßnahmen 14, 15 und 16, das sind die Maßnahmen von der Stadt Gotha. Hier werden wir die jetzt schon bestehenden, in Erprobung durchgeführten Bushaltestellen grundhaft ausbauen. Hier werden normgerechte und auch barrierefreie Bushaltestellen entstehen. Das ist einmal unten gegenüber von dem Mikoniusbrunnen, dann oben an der Lukas-Kraner-Straße, ungefähr auf Höhe von dem Vermessungsamt, und dann noch eine Bushaltestelle direkt vor der Stadtverwaltung in der Siebleberstraße. Genau. Einschränkungen sind da eher marginal. Wir reden da eher von der ausnahmeruhenden Verkehr und halbseitige Sperrung der Straße, eventuelle Vollsperrung des Gehweges. Nichtsdestotrotz ist das eine wichtige Tangente und auch für den ÖPNV eine wichtige Tangente geworden. Hier gibt es durchweg positive Rückmeldungen von ÖPNV, dass diese Haltestellen sehr gut angenommen werden.
Das Beste, wie immer, zum Schluss. Als wohl größte Maßnahme steht die Sanierung der Pfullendorfer Straße an. Da sind dann die Nerven der Verkehrsteilnehmer gefragt. Was geschieht, erläuterte Christopher Zick.
In der anderen Sommerferienzeit, also der letzten drei Ferienwochen, die Pfullendorfer Straße einer Deckensanierung unterziehen. Das wird eine Gemeinschaftsbaumaßnahme sein zwischen den TLBV und der Stadt Gotha. Und zwar werden wir den Bereich der Pfullendorfer Straße zwischen Kindleberstraße und Buffleberstraße eine Deckensanierung durchführen. Genau, auch hier ist der Hintergrund Sommerferien, weil wir dann noch mehrere Schulen haben, die dann tangiert sind. Wir haben da die Oststadtschule, wie auch die evangelische Schule in der Langsatzer Straße, die dadurch durchaus stark betroffen sind. Und deswegen haben die da auch drei Wochen Zeit. Das heißt, wir werden die Langsatzer Straße als erstes bauen und dann umstellen, direkt, wenn die fertig ist, auf die Pfullendorfer Straße.
Hier sieht der Behördenleiter auch die größte Herausforderung. Nicht nur für seine Abteilung, auch für Anwohner und Pendler.
Die größte Herausforderung verkehrlich ist für mich die Pfullendorfer Straße, weil wir natürlich versuchen müssen, weil die Pfullendorfer Straße ist die Tangente für die sämtlichen Lkw-Fahrer, die aus Richtung Erfurt kommen, über Siebleben reinfahrend, die nutzen natürlich die Oststraße, Pfullendorfer Straße, um nach Langsalza zu kommen, den komplett wegzuleiten, den Verkehr. Das ist nicht ohne, weil man zu viele Tangenten betrachten muss in dem Moment. Ob es jetzt die Tangente ist, Kindleber Straße, Salzgitterstraße, wie auch Ortrufer Straße. Das ist für mich jetzt auf jeden Fall, was den Schwerlastverkehr angeht, die größte Herausforderung. Auch hier wird natürlich für die Anwohner und auch für die arbeitende Bevölkerung, die jetzt aus Richtung Norden kommt, in die Stadt rein will, das wird die größten Einschränkungen verursachen. Also das sind die zwei, auch mit der Langsalzer Straße, wo ich sage, da müssen die Leute ein bisschen mehr Zeit mitnehmen, aber der Rest ist, sage ich jetzt mal, im Vergleich zum letzten Jahr hinnehmbar und machbar und verträglich fürs Stadtgebiet.
Damit Sie nicht plötzlich vor versperrten Straßen stehen, hier eine kurze Übersicht der Baustellen im ersten Kalenderhalbjahr 2026. Vollsperrung der Straße der Einheit ab März bis November 2026. Vollsperrung zwischen Remstädter Straße, Schützenallee und Moslerstraße zwischen April und Juli 2026. Vollsperrung der Hohenstraße zwischen Mai und Dezember. Halbseitige Sperrung am Bertha-von-Suttner-Platz, Beginn noch im März. Vollsperrung der Straße zum Boxberg ab 16. März bis zum 18. Dezember. Teilweise Vollsperrung der Mayrichstraße zwischen dem 28. April und dem 21. August. Vollsperrung der Kalettistraße noch bis zum 30. Juni. Vollsperrung zwischen Mozartstraße und Europakreuzung bis zum Ende des zweiten Quartals. Abschließend stellte Ulf Zimmern fest:
Sie sehen, das Thema ist, wir bauen auch wieder richtig viel. Ne? Und ob das jetzt der Abwasserzweckverband ist, sind ja trotzdem öffentliche Gelder. Wir reißen Straßen auf, wir machen sie alle wieder neu. Also wir zeigen auch, dass hier überall in der Stadt was passiert. Ja, es ist manchmal zu wenig, es gibt zu viele Löcher. Ich sehe das auch, wenn ich mit meinem Auto durchfahre und der Winter hat da wieder große Löcher gebildet. Aber man muss auch sehen, eine Stadt kann auch nicht alles aufreißen, weil spätestens Herr Zick wird sagen, Herr Zillmann, Sie können nicht alle Straßen sperren. Wir müssen hier aufpassen, wo wir noch die Autos langführen. Und da
haben wir ja in der letzten Zeit schon mal größte Schwierigkeiten gehabt, ne, das alles zu koordinieren, das muss man auch mal sagen. Das ist auch ein super Job von Herrn Zick, dass der das alles so auch im Blick hat und die Ströme, Autoströme quasi auch noch so lenken kann. Das darf man wirklich nicht vergessen, welche Schwierigkeiten manchmal da sind.
Dabei geht es nie um Einzelwünsche, so der Bürgermeister.
Weil es manchmal nicht geht, A, weil manchmal das Geld fehlt und B, weil es auch gerade nicht passt mit den anderen Baustellen, die wir in der Stadt haben. Das ist schwer zu erklären für den Einzelnen, der da Einzelinteressen hat.
Traditionell eröffnet der Bürgermeister in Saalfeld die Ostersaison, indem er das erste große Ei am Ostereierbaum im Schlosspark anbringt. Die Kolleginnen und Kollegen von Saale Info TV haben ihn bei unserem letzten Beitrag der heutigen Sendung dabei begleitet.
Samstagmorgen im Schlosspark in Saalfeld. Die Sonne kommt langsam heraus und wir sind heute wieder beim traditionellen Ostereierbaumschmücken. Ja, liebe Zuschauer, Ostern. Das Fest der Auferstehung und das Ei spielt eine ganz besondere Rolle. Wissen Sie welche? Ja, die Ostereier, die stehen für Fruchtbarkeit, wie gesagt für Auferstehung. Und wir verbinden sie zum einen mit dem christlichen Osterfest, aber auch mit den weltlichen. Und warum das Ei? Ja, Sie wissen, 40 Tage Fastenzeit und man wollte natürlich die Eier haltbar machen. Man hat sie gekocht. Um die gekochten von den frischen zu unterscheiden, hat man sie gefärbt. Und das rote Ei, ja, das stand für die Auferstehung von Jesu. Das war für die Christen ein ganz wichtiges Osterei. Inzwischen gibt es ganz, ganz viele Osterbräuche. Es gibt den Osterhasen, das Osterlamm, den Osterkuchen und ich könnte die Ballette noch unendlich weit ziehen. Und wir haben hier in Saalfeld den Osterbaum. Vor vielen Jahren hat die Familie Kraft angefangen, auf den Rödern diesen Baum zu schmücken. Mit 10.000 Eiern. Und sogar die Maus war da. Amerika sagte, dieser Eierbaum ist fantastisch. Und die Tradition wurde fortgesetzt. Und wir sind heute hier bei herrlichem Sonnenschein. Also die Osterhasen von Saalfeld, die haben gespurt. Die wollen mit dem Bürgermeister Dr. Kania das erste Ei traditionell aufhängen. Und Sie begleiten mich. Die wichtigste Person ist jetzt angehoppelt gekommen, der Osterhase. Ja, der Osterhase, er nimmt natürlich gleich hier den Bürgermeister im Beschlag. Und lieber Osterhase, du hast die Sonne mitgebracht, wie in jedem Jahr. Und er hat wieder zu tun, in diesem Jahr die Eier alle zu verstecken für die lieben Kinder. Und heute hast du hier Süßes mitgebracht, lieber Osterhase. Und wir warten jetzt gespannt auf die Schmückung mit dem ersten Osterei. Der Bürgermeister greift zu und ich schleiche mich mal von hinten heran. Ich habe nämlich besonders schöne Modelle gesehen. Also das sind ja dieses Jahr also ganz besondere Eier, Herr Dr. Kania. Also die werden ja immer größer.
Ja.
Woran liegt das?
Ja, keine Ahnung. Das hat also der Verein mit viel Herzblut auf die Beine gestellt und das sieht toll aus. Ja, gell? Ja. Ich weiß jetzt nicht so genau, welches Tier solche Eier legt.
Straußeneier,
ich denke,
oder?
Ich denke, es ist ein Highlight für den Baum. Das kann man nicht
Das ist ein Highlight und wir brauchen nicht viele.
Nein.
Also das schmückt sich schnell, dieses Ei. Wir sehen hier das Saalfelder Stadtwappen.
Das ist jetzt nicht der Grund, dass die Eier vergrößert werden, dass nicht so viel ranpassen. Ich denke, das ist eher das Außergewöhnliche.
Ja, das soll ein Außergewöhnliches. Ja. Es spricht ja für Saalfeld. Ja. Ja. Ja, man will natürlich sagen. Also
hat das der Osterhase gebracht, das Ei?
Ja.
Ja.
Noch ein Highlight unserer Stadtgarde und Bettelmönche von Saalfeld, Historische Vereinigung, haben auch ein großes Ei mitgebracht, selbst bemalt. Das dürfen sie jetzt auch mit dranhängen.
Wo muss man eine andere Stelle hin?
Ja.
Und wenn ich mal schaue, das ist ja noch ein wenig größer.
Ja, das ist etwas größer, aber auch sehr, sehr handbemalt. Also sehr schön.
Ein Unikat und die Bettelmönche sind ja auch gestandene Mannsbilder. Die brauchen auch ein großes Ei.
Genau, genau.
Ja, also, so ein kleines biblisches Leben für die Bettelmönche.
Also wir freuen uns.
Es liegt wieder ein Jahr hinter uns. Ich habe mir noch mal den Film angeschaut aus dem vorigen Jahr. Es ist Wahnsinn, wie schnell das Jahr vergangen ist. Ihr habt wieder ein aktives Jahr hinter euch gebracht.
Ja, aktiv waren wir dieses Jahr sehr. Wir hatten zum Beispiel voriges Jahr Weihnachtshütte, Dätscherhütte gemacht als Ostereierbaumverein. Dieses Jahr planen halt wieder unser Osterfest am 4. und 5. April mit City Dance zum Beispiel, Live-Musik, DJ Jürgen kommt. Also das wird wieder zwei volle Tage.
Und natürlich ist dieses Anschmücken immer im Frühjahr der wichtigste Höhepunkt.
Ja, also wir hoffen auch wieder, dass es Wetter gut passt. Bis jetzt scheint die Sonne sehr gut. Gut, es ist ein bisschen frisch, aber es geht. Das werden wir alles schaffen.
Und wie geht es jetzt weiter? Kann jetzt jeder, der möchte, hier so ein Ei an den Baum hängen?
Das geht, aber es möchten dann immer, wenn jemand beim Verein dabei ist, nicht, dass irgendwelche Unfälle passieren. Ja.
Komm, da gehen wir jetzt mal und hängen auch mal gemeinsam ein Ei im Auftrag des Saale Info TV auf. Ich nehme ja immer gerne ein Lila, ne? Das hast du, ach, so ein großes.
No.
Ach, na ja, gut, dann machen wir ein großes gemeinsam.
Wenn du möchtest, noch eins.
So, liebe Zuschauer, noch so ein großes Ei. Das sind ja wirklich, wirklich schöne Kerle, muss ich sagen. Also, man hat immer wieder neue Ideen. Die Familie Kraft hat ja auch immer tolle Eier gemacht und Unikate gemacht. Viele Besucher kamen, haben solche Eier mitgebracht. Und jetzt sind wir natürlich zu den großen Eiern gekommen. Das ist eine Neuerung.
Ja, das macht immer ein Mitglied von uns. Der hat da viel Freizeit und dann hat er solche Straußeneier bekommen, ja, und bemalt die, fräst die aus, ja, mit viel Geduld.
Ja.
Und da freuen wir uns immer sehr darüber.
Und wir hängen jetzt das Straußenei auf. Ich muss jetzt die Leiter hier hoch.
Wo soll ich es hin machen? Egal. Muss das irgendwie, also hier an den Karabiner.
Ja.
Nee, muss es dünner sein, sonst wird es nicht. Gar nicht so einfach hier, was er mir hier auferlegt hat. So, Ei hängt.
Ei hängt,
liebe Zuschauer. Unser Ei bringt dieses Jahr den Saalfeldern ganz viel Glück, dass die Sonne scheint zu allen tollen Stadtfesten. Das wünschen wir hier von unserem Sender. Und schauen mal, der Hasi hoppelt hier rum, was es noch zu sehen gibt. Es ist eröffnet, die Frühlingssaison. Und natürlich ist das für Saalfeld kein Stillstand. Denn ich habe gelesen, bei euch geht es munter weiter. Viele Feste warten.
Ja, wir haben auch in diesem Jahr wieder einen sehr schönen Veranstaltungskalender. Wir freuen uns jetzt aufs Osterfest. Das ist das erste Fest hier am Ostereierbaum. Und danach geht es weiter. Wir haben in dieser Woche die Headliner gelüftet für das Saalfelder Stadtfest, beziehungsweise das Marktfest. Das ist, glaube ich, ein sehr schönes Programm geworden. Also ich denke, dass wir da mit vielen Besuchern auch von außerhalb rechnen können. Wir haben natürlich die üblichen Feste, die wir über das Jahr hindurch feiern. Das Thatcherfest wird dieses Jahr im Sommer wieder stattfinden. Natürlich auch das Bierfest. Das heißt also, die Saalfelder feiern gut und gerne. Und das schöne Wetter heute ist, glaube ich, ein guter Auftakt, sodass ich glaube, dass das Jahr auch wieder sehr schön verlaufen wird.
Das ist ein gutes Omen mit dem Wetter. Und die Bettelmönche sind natürlich auch dabei. Die Feste sind immer ein Erfolg. Und wenn ich das Programm lese für das Marktfest, ihr habt wieder Hochkaräter da. Also ich denke, da ist schon Erfolg vorprogrammiert.
Ja, das denke ich auch. Wir haben jetzt bei der Mitgliederversammlung gesehen, unser Kalender ist wieder stark bestückt, nicht nur regional, sondern auch überregional. Und heute haben wir schon die Osterkrone gesetzt in Saalfeld und somit geht das Jahr komplett wieder neu los.
Das klingt doch vielversprechend. Da wünsche ich euch ganz viel Erfolg. Wir werden uns sehen zu den ein oder anderen Fest. Gibt es noch sowas, was wir den Zuschauern sagen könnten, was dieses Jahr noch so ein richtiger Knaller ist?
Ja, zuerst muss man mal sagen, dass alle hierher kommen sollen. Das heißt also spätestens Ostern zu dem Fest ist es auf jeden Fall erforderlich, hier in Saalfeld im Schlosspark aufzutauchen. Denn hier wird rund um die 3 Tage wirklich eine ganze Menge geboten. Und ansonsten kommt alle nach Saalfeld. Saalfeld ist immer eine Reise wert. Wir haben ganz viel zu bieten und insofern ein schönes Wochenende allen Sehern des Saale Info TV. Alles Gute und bis bald.
Bis bald, wir sehen uns auf alle Fälle wieder. Danke. Für mich ist Frühling die schönste Jahreszeit. Wenn die Natur erwacht, wenn die Blumen anfangen zu blühen und wenn natürlich der Osterhase hoppelt. Heute war so ein kleiner Anbeginn hier in Saalfeld und wir wünschen uns ein friedliches Jahr, ein schönes Jahr. Ein Jahr, was mit Ostern viele, viele Kindergesichter zum Lachen bringt. Und es war schon schön hier zu sehen, wie die Kleinen die ersten Eier an den Baum gehangen haben. Wir wünschen allen ein schönes Osterfest und kommen Sie vorbei in Saalfeld. Der Bürgermeister hat es gesagt, es ist viel los und ich denke, Saalfeld ist eine Reise wert. Bis dahin, tschüss.
Das war's für heute. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Bleiben Sie gesund, bis zum nächsten Mal.